Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sport Promotion, dem Ausrichter von Rennen wie zum Beispiel dem Chiemsee Triathlon und dem Sixtus Alpen Triathlon am Schliersee präsentiert. Schaut dazu einfach im Web unter www.wechselszene.com und erfahrt dort mehr über Wechselszene Sport Promotion. Mein nächster Gast ist der Ironman-Weltmeister von 2005, Fares Al-Sultan, der in diesem Interview unter anderem über sein neues Leben als Familienvater, über die Saison 2014, über den bisherigen Verlauf der Saison 2015 sowie über die Hintergründe, die zu seinem vor kurzem bekannt gewordenen Entschluss, am Ende dieser Saison 2015 sich aus dem Triathlon-Profisport zurückzuziehen, sprich in Triathlon-Rente zu gehen, berichtet. Hört euch das Interview mit Fares bis zum Ende an, denn er erzählt nicht nur darüber, wie sein Leben nach dem aktiven Triathlon-Profisport aussehen soll, sondern gibt unter anderem auch wertvolle Tipps sowohl für Altersklassenathleten, Jungprofis und sogar amtierende Ironman-Weltmeister, worauf sie achten sollten, um langfristig erfolgreich im Triathlonsport zu sein. Ein Tipp noch für euch: Wer weitere Infos über die Triathlon-Karriere des Fares Al-Sultan erfahren möchte, der schaut am besten hier bei www.triathlon-podcast.de nach. Denn dort findet ihr ein sehr umfangreiches Interview mit Fares, und zwar aufgenommen im Herbst 2013. So, und jetzt geht's los mit dem Interview mit Fares Al-Sultan. Viel Spaß dabei. Der Ironman-Weltmeister von 2005, der Fares Al-Sultan, ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Fares. Wie geht's dir heute?
Grüß dich, Marco. Mir geht's gut.
Ja?
Leicht kränkelnd, aber grundsätzlich gut.
Okay, aber du hustest nicht?
Ein bisschen. Mandeln sind ein bisschen geschwollen. Aber es geht. Ich bin mit dem Rad gekommen, also so schlimm kann es nicht sein.
Genau, erstmal vielen, vielen Dank, dass du den weiten Weg hier Richtung Triathlon-Podcast-Studio gefunden hast und auf dich genommen hast. Letzte lange ausführliche Interview mit dir ist schon anderthalb Jahre zurück. Für die Hörer von Triathlon-Podcast da draußen, schaut einfach mal auf der Website www.triathlon-podcast.de nach. Ihr werdet schnell feststellen, dass sich die Website leicht verändert hat. Das sieht jetzt aus wie bei Pinterest, bei so einer Pinnwand. Jedes Interview hat einen eigenen Pin. Da findet ihr den Fares ziemlich in der Mitte. Da gibt es ein nettes Selfie von uns oder ein Foto im Rahmen der Selfish Night 2013 damals aufgenommen. Und dahinter verbirgt sich dann das gemeinsame Interview mit Fares. Hört es euch an, ist ziemlich cool, ziemlich interessant. Ihr erfahrt sehr, sehr viel über den Fares. Und ja, ich hätte gesagt, dann steigen wir mal in das aktuelle Interview ein.
Schieß los,
genau. Lass uns mal kurz einen Rückblick auf die Zeit seit November, Dezember 2013 werfen. Was ist in der Zwischenzeit passiert bei dir?
Ja, ich bin in Rente. Das ist so vielleicht das Aktuellste. Was in der Zwischenzeit passiert ist, naja, natürlich eine ganze Menge. Eine ganze Saison liegt ja sozusagen auch noch dazwischen, die 2014er Saison, die leider nicht so gut lief wie erhofft.
Aber die ist ja ziemlich gut gestartet.
Ich war Dritter in Südafrika. Mhm. Das war natürlich, also gegen Fromhold und den Karl im Heimrennen, da Karl Buckingham darf man schon verlieren. Der Fromhold hat auch ein sehr gutes Rennen gemacht, muss man sagen. Aber ich war natürlich nicht ganz zufrieden mit mir. Ich weiß natürlich auch, warum es jetzt sozusagen keine spektakuläre Leistung da bei dem Wettkampf war. Ich meine, gut, auf der anderen Seite dritter Platz ist jetzt nicht so schlecht. Also der Einstieg war schon in Ordnung. Aber leider Gottes, alles, was danach kam, war eine einzige Katastrophe.
Wieso? Was kam da genau danach?
Also trainiert war ich eigentlich gut vorbereitet. Auch in Südafrika hat ja schon die Basis und so, das hat ja alles gestimmt.
Ja,
nur dann hatte ich eine Panne in Klagenfurt beim Wettkampf. Mhm. Und dann ging es mehr oder weniger schlecht weiter. Im Allgäu übelstes Wetter, grausam.
Stimmt, es war arschkalt, ne?
Brutal kalt. Das hat sich dann durchgezogen nach Rügen. Wolkenbrüche, vor dem Rennen war schon klar, es wird nicht geschwommen, weil zu viel Seegang war und abartiger Wind.
Ja.
Zu allem Übel ist mir dann auch noch die Lenkerkralle ausgerissen bei der Kopfsteinpflasterpassage. War eh noch Glück im Unglück, ja, dass ich nicht gestürzt bin und dass dann auch gleich ein Mechaniker da war, wo es dann halt wieder Minuten gedauert hat, aber immerhin, dann konnte ich weiterfahren.
Aber kam einfach so aus dem Nichts, oder wie?
Naja, die kann sich schon mal, wenn du halt immer wieder viel festschraubst und ja, da hast du ja dann alles nochmal extra festgeschraubt wegen dem Kopfsteinpflaster, dann kann sich das halt irgendwann mal lösen einfach.
Okay.
Wie immer, nach fest kommt ab. Naja, also auf jeden Fall nächstes Drama. Dann bin ich in die Hawaii-Vorbereitung gegangen und eigentlich auch nicht in sehr guter Verfassung, aber schon in solider Verfassung.
Ja.
Und dann bin ich in den Flieger gestiegen und von Arizona nach Hawaii geflogen und steig aus und bin schon eigentlich müde und sehr kaputt. Und dann die ganze Woche über immer wieder schlafen, schlapp. Und am Anfang dachte ich, ja, es ist das Training, ich muss das Training noch verarbeiten und so. Aber hat sich leider bis zum Rennen nicht verbessert und ich war völlig kraftlos, wurde ja dann schon beim Schwimmen abgehängt, habe mich da dann noch aufs Rad gehockt, aber ging dann im Grunde genommen auch nichts. Also,
war das ein Virus, den du dir eingefangen hast?
Wahrscheinlich, aber ich meine, ich war einfach richtig kaputt. Es war nicht ganz so schlimm wie 2007, aber ähnlich. Und ja.
Was ging dir durch den Kopf, als du das Rennen dann abbrechen musstest?
Ja, sehr ungut, ja, also einfach richtig ungut. Und
hast du geflucht?
Ja, auch, wobei es, ich meine, es war jetzt nicht so wie in Klagenfurt mit der richtigen Panne und du bist in super Verfassung, sondern ich hab's kommen sehen. Also ich hab's einfach kommen sehen. Ich bin am Freitag vorm Rennen noch mit Mikey, mit dem Twelzig ein paar Intervalle gefahren und das war unglaublich hart für mich, mich da irgendwie schnell zu bewegen am Rad.
Okay.
Und musste mich danach wieder hinlegen. Und das kann normalerweise am Tag vom Rennen nach zwei Wochen Tapern einfach nicht sein.
Mhm.
Ja, also ich habe es kommen sehen.
Warst du allein auf Hawaii oder war deine Familie ebenfalls dabei?
Ja, nein, die Familie war nicht dabei. Aber es war der Werner Leitner, mein guter Freund und auch Mitarbeiter beim PEWAG-Team, war dabei. Ebenso wie der sportliche Leiter und so von PEWAG eine ganze Gruppe und es war eigentlich sehr schön, es war sehr nett, wir hatten eine nette Atmosphäre,
ja,
wir hatten ein tolles Haus, das war also alles sehr, sehr schön, aber ja, das Ergebnis nicht so.
Und wie ging es danach weiter? Ich meine, wann bist du dann abgereist aus Hawaii? Ein paar Tage später?
Ja, zwei Tage später, planmäßig sozusagen nach Hause und dann Saison abgebrochen, natürlich klar, also auch planmäßig. Und dann langsam wieder aufgebaut.
Wenn ich richtig informiert bin, bist du auch letztes Jahr im Frühjahr, im April Vater geworden.
Genau, das war natürlich dann nochmal ein anderes großes Ereignis. Ganz klar. Ja, das war schon sehr, das ist natürlich sehr einschneidend. Ja, hat natürlich die Prioritäten im Leben nochmal sehr verschoben.
Blöde Frage, weil ich bin jetzt selbst Vater. Was war denn das für ein Gefühl, als du erfahren hast, du Papa wirst? Ich meine, da verändert sich dann einiges.
Ah, naja, gut. Also ich bin ja nicht 18 und man hat mir dann mitgeteilt so, oh, es ist passiert, sondern es war ja alles sozusagen geplant.
Okay.
In unserem fortgeschrittenen Alter mit Mitte 30
ja,
passiert sowas ja nicht einfach so, also sollte zumindest nicht.
Na gut, aber es ist schon was anderes, wenn man das dann wirklich erfährt und ich meine, Gott sei Dank, man hat ein paar Monate Zeit, um sich darauf einzustellen, aber am Anfang ist man vielleicht doch, ist einem schlecht übel, gewisser Druck, weil ähnlich wie damals in der Steinzeit, jetzt muss man raus als Mann mit der Keule, um das Mammut zu erlegen,
Um
die Familie zu ernähren.
Das ist ja das ist ja alles ein bisschen anders, wenn man eben Mitte 30 schon ist und auch schon eine erfolgreiche Karriere hinter sich hat.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das für einen 23- oder einen 25-Jährigen, insbesondere für einen jungen Triathleten, dann doch ein ganz anderer Stress ist, wenn es jetzt auf einmal heißt, okay, jetzt muss ich raus und den Mammut erlegen.
Genau.
So war das natürlich bei uns gar nicht. Mammut wird sozusagen vom Lieferservice gebracht und wir können dafür bezahlen. An der Front war das also keine große Schwierigkeit, aber natürlich ist es eine Lebensumstellung, das ist ja klar.
Ja.
Und ich meine, gerade jeder, der Vater ist, der weiß, wenn schwanger, finde ich, ist jetzt noch nicht so aufregend, weil du siehst ja nichts außer den dicken Bauch.
Ja.
Aber wenn sie es dir dann in die Hand legen, dann weißt du so, oh, okay, jetzt ist wirklich was anders wie vorher.
Ja, klar.
Und ja, dann ist es schon was Besonderes.
Aber warst du bei der Geburt dabei?
Nicht direkt. Bei uns gab es einen Kaiserschnitt und ehrlich gesagt, da muss ich nicht mit dabei sein. Das machen die Profis und da störe ich nur. Und ich habe da dezent gewartet und als er dann sauber war, der Kleine, da hat man ihn mir gebracht und es war auch alles gut so.
Okay. Wie kann man sich den Faris al-Sultan als Papa vorstellen? Ich meine, windelst du auch? Wechselst du Windeln?
Ja, das mache ich auch, aber das ist was, da kann ich drauf verzichten. Also wenn mir die ganzen Leute erzählen, ja, bei meinem eigenen Kind stinkt es gar nicht so, das ist ein völliger Blödsinn. Ja. Stinkt wie Sau und ich hasse es, ich will es überhaupt nicht machen. Aber es ist ganz einfach notwendig und da gibt es keine Diskussionen. Ja. Das ist genauso wie in einem Beruf oder in einem Sport oder wo auch immer. Ja. Es gibt Notwendigkeiten und das ist diskussionsfrei. Ja.
Ja, klar.
Auf der anderen Seite bin ich froh, wenn diese Phase rum ist und er selber aufs Klo gehen kann und ja, dann damit ich das nicht mehr machen muss, aber das mache ich auch. Ansonsten mache ich viel Blödsinn.
Spielst du mit ihm?
Ja, natürlich. Und wie gesagt, viel Blödsinn wird gemacht. Das cool. Muss ja auch sein. Ich bringe ihm den ganzen Unsinn bei. Ich bin derjenige, der ihn als erster mit Nutella gefüttert hat. Zum Entsetzen seiner Mutter.
Und, wie alt war er da?
Ich glaube 6 Monate oder so.
Okay. Und macht groß und stark.
Genau. Und ja, also wie gesagt, ich bin für den Unsinn verantwortlich.
Und bindest du ihn auch in dein Training mit ein?
Eher weniger. Also ich gehe mal ab und zu zum Laufen mit ihm im Kinderwagen. Mhm. Aber ich bin jetzt keiner von denen, die halt ständig ihr Kind mit zum Trainieren schleifen müssen. Wenn wir zum Schwimmen gehen, dann kümmert sich die Ina um ihn und ich gehe dann meistens selber schwimmen. Wie gesagt, er war ja schon dabei in Trainingslagern und so. Aber ich käme jetzt nicht auf die Idee, eine 4 Stunden Radausfahrt zu machen mit Anhänger, damit wo der da hinten drin sitzt, weil das möchte ich ihm nicht antun. Ja,
na klar.
Weil da hat der nicht viel davon.
Ja.
Und nein, also ab und zu mal, wie gesagt, mit dem Kinderwagen rennen, aber das ist dann halt.
Aber hast du dir im Vorfeld auch vielleicht ein paar Tipps geholt von bereits Vätern, wie, ich weiß nicht, ich glaube, der Crowys Vater?
Mit dem Crowy habe ich nie darüber gesprochen, wobei der Crowy, ein sehr leidenschaftlicher Vater ist. Da hat er auch 3 Kinder. Mhm. Nein, aber so an großen Tipps eigentlich wenig. Ich meine, ab und zu mal, viele meiner Freunde haben natürlich schon Kinder und so, aber das meiste ergibt sich ja von selber. Und ich glaube, der allerwichtigste Rat, den man jedem Vater mitgeben kann, ist, entspannt zu bleiben. Ne? Je entspannter du bist, desto entspannter sind die Kinder und dann
ist alles gut.
Ja, genau. Das ist erstmal die oberste Grundvoraussetzung.
Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, wie das Rennen für dich in Hawaii verlaufen ist, letztes Jahr 2014. Wie denkst du über den Ausgang des Rennens insgesamt? Ich meine, Sevi Kienle ist dort Weltmeister geworden, Frodeno auf Platz 3. Wie denkst du über die Entwicklung oder den Ausgang des Rennens?
Ja, aus deutscher Sicht war das natürlich sehr, sehr erfreulich. Für den Sevi habe ich mich richtig gefreut. Der hat es einfach auch verdient. Ich meine, der ist vorne weggefahren, hat sozusagen alles richtig gemacht, hat sehr akribisch gearbeitet. Und wie gesagt, da freue ich mich sehr für ihn. Und ich meine, der Frodo, der ist auch noch ganz heiß. Ja. Um ehrlich zu sein, ich hätte nicht wollen, dass er beim ersten Mal gewinnt, beim ersten Auftritt. Aber 3. Platz ist natürlich aller Ehren wert, hat einen super Marathon hingelegt. Ich habe mir das Rennen ja dann auch vor Ort noch angeschaut, bin rausgefahren am Queen Cay.
Und hast du auch einen Zieleinlauf von Sebi angeschaut? Ne?
Nein, den habe ich nicht gesehen. Da war ich noch auf der Strecke draußen. Ja, das war, wie gesagt, sehr beeindruckend. Es sieht einfach im Moment gut aus. Der Frodo hat ja auch extrem gute Chancen, dieses Jahr zu gewinnen. Und da haben wir also auf jeden Fall schon mal 2 Leute, die wieder ganz vorne Chancen haben. Und schaut gut aus.
Und bei den Frauen, ich meine Julia Geier auch unter die Top 10. Irgendwie gingen die Frauen im Zuge des Weltmeistertitels von Sevi komplett unter. Wie denkst du über den Frauentriathlonsport im Moment?
Ja gut, ich meine, auf der Langdistanz ist eigentlich immer so ein bisschen eine Lücke. Die Sonja war ja mal 4., Sonja Theisig.
Ja.
Und seitdem, es fehlt uns so richtig so die Überfliegerfrau. Und wenn die Julia diese Lücke sozusagen füllen kann, sehr gut. Ja. Es fehlt also ein bisschen die Konstanz in allen 3 Disziplinen so bei jemandem, der halt vorne ist. Auf der anderen Seite ist es für die Frauen natürlich auch manchmal ein bisschen schwer, beziehungsweise die Frauen machen sich dann manchmal auch selber zu viel Druck. Die machen sich gern kaputt mit zu viel Rennen und einfach zu viel von allem. Und
echt?
Zu extrem, ja. Also, gibt viele, die einfach oft verletzt sind auch und die auch ausbrennen. Und da ist schon Vorsicht gefragt, ja, damit man eine lange und erfolgreiche Karriere hat. Sich nicht kaputt macht,
ja.
Muss man das schon ein bisschen alles steuern. Die tendieren dann oft dazu, einfach sich auf Nebenkriegsschauplätzen halt zu verzetteln. Wobei es natürlich für die Frauen auch manchmal dann schwer ist, für eine, die gerade neu kommt, vor allem auch erstmal sich für Arbeit zu qualifizieren.
Und sicher, klar, die muss erstmal rennen, machen, um Punkte zu sammeln.
Genau.
Jetzt sind wir im Juni 2015. Wie ist denn die Saison sportlich für dich bislang verlaufen?
Ja, unerfreulich. Eigentlich meine Vorbereitung war sehr gut. Wir haben ein sehr, sehr schönes Trainingslager mit dem Team gehabt auf Lanzarote. Ja. Dann war ich nochmal auf Fuerte. Und die Form war vom Körperlichen her eigentlich sehr ansprechend. Also klar, die Magic Years, die sind vorbei. Ja, da machen wir uns keine Illusionen. Mhm. Aber für gute Leistungen hätte es sicherlich nochmal gereicht. Und dann habe ich leider ein paar Probleme gekriegt mit meinem Rücken.
Aber jetzt nicht vom Kind tragen, oder?
Nein, davon nicht. Ja, habe ich auch schon Probleme mit wegen dem, aber ja, und dann habe ich halt eben, wie gesagt, ein paar Problemchen bekommen und das ging einfach nicht mehr weg und oder kam immer wieder und du bist halt dann viel im fortgeschrittenen Alter am Rumdoktern von so Kleinigkeiten und das nervt. Mein Rennen in Mexiko, das ich gemacht habe, war nicht besonders gut. Und dann das nächste Rennen in Cannes war auch nicht so wirklich gut.
Ja gut, aber Platz 8 ist doch okay.
Naja, nein, das ist nicht okay. Das ist für mich einfach nicht gut. Und man, also ist klar, dann kann man wieder analysieren und sagen, ja, okay, gut, ich war erst eine Woche aus dem Training zurück. Es hat noch ein bisschen wehgetan, der Rücken und dies und das. Aber letzten Endes ist das Problem einfach im Kopf und wenn dir die letzte Motivation halt fehlt, dann tue ich mich halt schwer. Und es ist eh schon schwer gewesen, wenn du sozusagen den Niedergang verwalten musst, ja? Weil ich eben nicht mehr so gut bin wie 2004, 2005 und 2006. Und wenn du dann halt eben viele Kleinigkeiten hast, die dich so ein bisschen bremsen oder manches, so vieles aber auch hausgemacht, muss man auch sagen, ja, dann nervt es halt. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich nach Texas und da schauen wir mal. Und ja, und dann war es okay, aber in dem Moment, wo ich mich halt aufs Rad gesetzt habe, hat es halt wieder wehgetan und dann erste Stunde Schmerzen, 280 Watt und du bist halt einfach frustriert, weil du dir halt denkst, ja, 280 Watt, das ist jetzt so nett, aber gut, richtig schnell ist das auch nicht und ja, vor vier paar Jahren war es eben schneller und jetzt tut es auch noch abartig weh und das nagt an dir. Und dann war einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist genug.
Das heißt, während des Rennens, oder wie?
Genau. Das war dann einfach so dann noch das i-Tüpfelchen, ja, und wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist es einfach genug.
Aber hast du den Gedanken schon vorher mal gehabt, oder?
Natürlich, es war ja klar, es war ja absehbar. Ich wollte eigentlich noch bis 39 machen, noch 2017, ja. Habe mir auch noch ein paar Ziele gesetzt, aber mir ist das Ganze jetzt auch ein bisschen über den Kopf gewachsen in seiner Gesamtheit. Wie gesagt, vieles davon ist einfach hausgemacht. Ich hätte sicherlich vieles umstellen können. Ich wäre auch sicherlich körperlich, bin ich ja immer noch fit. Ja. Also es reicht sicherlich immer noch, um vorne mitzuschwimmen irgendwo bei einem Ironman. Und ja. Ich meine, ich bin ja auch in Monterey als Erster aus dem Wasser gestiegen. Also das geht schon noch. Für Radfahren Ironman 280 Watt glaube ich auch, dass ich durchfahren kann. Das ist nicht das Thema. Ein 3-Stunden-Marathon laufe ich sicherlich auch noch. Bei entsprechender Gesundheit und Vorbereitung. Das reicht auch noch, um einen Ironman weniger stark besetzten zu gewinnen. Reicht auch noch wahrscheinlich für Hawaii für den 10. Platz. Aber der Kopf sagt einfach nicht mehr, dafür kann ich mich einfach nicht mehr 100% quälen und auch nicht mehr 100% sozusagen
reinhängen.
Genau, reinhängen. Das geht einfach nicht. Das ist mir zu wenig. Also es mag für andere Athleten, die halt noch nicht so erfolgreich waren, nur so ausreichend sein, aber für mich ist es einfach nicht mehr ausreichend.
Zwei Tage später, nach Ironman Texas, hast du dann im Prinzip ja die Entscheidung, die du während des Rennens gefällt hast, öffentlich gemacht.
Ja, ich habe es dann öffentlich verkündet. Ich habe schon während des Rennens zu den ersten Leuten gesagt, mir reicht jetzt. Ja. Dann haben dann die ersten gemeint, so ja, das war so im Eifer des Gefechts gesagt oder so. Aber nein, das war nicht. Ich habe dann halt Bob Babbitt ein Interview gegeben,
ja.
Auch meine Sponsoren informiert.
Hast du selbst gemacht oder hat das irgendwie ein Berater für dich gemacht, ein PR-Berater?
Ich habe noch nie einen PR-Berater gehabt. Das mache ich alles selber.
Okay.
Und wie gesagt, ich habe die Sponsoren informiert. Ich habe die Rennveranstalter, mit denen ich noch Vereinbarungen hatte, informiert. Ja, und habe das halt öffentlich gemacht. Ich meine, sozusagen, es wäre sicherlich, also vom Finanziellen her wäre es sicherlich schlauer gewesen, es nicht öffentlich zu machen. Ich hätte mich in der Schweiz nochmal an den Start stellen sollen. So tun als ob, lalalala, ja. Und dann so, oh, ja, ah, schweres Bein, heute ganz schweres Bein draus geht. Aber das kann ich nicht, das ist einfach nicht meine Art und ich muss da raus, ich muss das alles loswerden, muss da für klare Verhältnisse sorgen und nehme jetzt diese letzten Wettkämpfe, die ich da habe, so als Tour d'honneur, ja, also wer nochmal gegen mich Rennen machen will, es gibt noch ein paar Möglichkeiten, an dieser Stelle, ja, Ingolstadt, nur noch Kurzdistanzen, Ingolstadt Kurzdistanz, dann im Erzgebirge Silberstrom Triathlon, der Frankfurt City Triathlon und der Allgäu Triathlon, da bin ich noch am Start. Also wer sich noch mal ein Gefecht mit mir liefern will, seid alle herzlich willkommen.
Ja, und dann, das sind die letzten Rennen?
Da, ja, dann ist Schluss.
Definitiv?
Ich mache sicherlich Rennen, aber wahrscheinlich wohl eher keine Triathlon-Rennen. Ich meine, es wird einfach, es wird mir sehr schwer fallen nächstes Jahr. Da mache ich mir auch keine Illusionen. Wenn jetzt dann auch noch meine Nebenkriegsschauplätze, die ich da sonst noch so habe, abgebaut sind und ich dann im Februar in die Saison starten will und dann ins Trainingslager fahre und dann 2 Wochen viel Rad fahre und mir dann sage, so, jetzt bereite ich mich vor. Ja, und dann, ja, wofür eigentlich?
Fast, ja, genau.
Wofür? Das wird sicherlich nochmal hart für mich. Ich werde aber Rennen machen, aber ich möchte andere Rennen machen. Also.
Wie zum Beispiel?
Ja, Marathon des Sables wird mir gefallen, dieser Wüstenmarathon. Trondheim-Oslo vielleicht mal Radfahren. Ich habe schon eine Einladung bekommen fürs Race Around Austria. Das wäre bestimmt auch eine lustige Sache.
Ach so, Race Across America, wäre das
auch
was?
Habe ich auch überlegt, das wäre bestimmt auch interessant. Möchte ich nicht alleine fahren, das wäre mir zu stressig, aber im Team und so, und ich habe ja Spaß am Rennen, ich habe auch Spaß an Wettkämpfen und so. Ich habe auch Spaß am Training, ja. Aber es muss jetzt alles ein bisschen hier abgekühlt werden. Das ist mir, wie gesagt, alles ein bisschen über den Kopf gewachsen. Wahrscheinlich eben auch wegen Familie und so. Man darf ja nicht vergessen, ich habe ja sonst mehr oder weniger nur im Trainingslager gelebt. Ich musste nie wirklich so Haushalt führen oder ganz selten. Wenn man halt jetzt dann so zusammenlebt mit einer Frau und ein Kind hat und so, dann kommt auf einmal so Kleinkram und der Kleinkram kostet einen Zeit und Kraft. Und das ist mir dann zusammen mit dem ganzen anderen einfach im Kopf gewachsen.
Wie geht's dir jetzt einen Monat nach der Entscheidung? Stehst du immer noch dazu?
Ja, wie gesagt, ich weiß, dass das hart werden wird, weil man kann ja schlecht, also 22 Jahre meines Lebens hat Sport und Wettkämpfe haben mein Leben bestimmt.
Ja.
Und jetzt auf einmal ist es dann irgendwie weg. Man darf auch nicht vergessen, das ist natürlich ein ganz besonderes Leben, das immer auf bestimmte Ziele halt hinorientiert ist. Das ist ja kein normaler Beruf. Die meisten Leute, die im normalen Berufsleben stehen, machen einfach letzten Endes jeden Tag dasselbe. Da ist auch, es gibt keine Periodisierung sozusagen im Berufsleben, sondern das ist eine lange Gerade. Weil, was weiß ich, wenn du Computer verkaufst, verkaufst du einfach
Computer.
Jeden Tag Computer.
Ja.
Und da verkaufst du vielleicht an einem Tag mal 20 und am anderen Tag nur 2, aber letzten Endes
machst du ja, das Gleiche, ja.
Du machst das Gleiche und du wirst dafür bezahlt und du machst das auch, weil du Geld verdienst und selbst wenn dir dein Beruf sehr viel Spaß macht, ja, es ist sozusagen, es gibt keinen Höhepunkt und das ist natürlich bei uns anders. Da wird eben das 6 Monate im Jahr vorbereitet auf einen Tag und dann ist der da und da ist natürlich die Aufregung eine ganz andere als, wie gesagt, in einem normalen Beruf. Mhm. Und das kann man nicht simulieren.
Ja. Ja gut, aber das finanzielle Risiko ist auch ein größeres. Ich meine, wenn du an dem Tag halt, genau, auf den du dich 6 Monate darauf vorbereitest, halt irgendwie einen schlechten Tag hast, dann ist halt alles für die Hose gewesen.
Genau. Und das ist natürlich ein besonderer Druck, mit dem du auch klarkommen musst als Triathlet. Du kannst einfach nicht sagen, so, nächstes Wochenende spiele ich dann nochmal. Ja.
Na klar.
Das geht nicht. Das muss funktionieren. Drum ist es auch nicht für jeden was. Es gibt viele Leute, die sind exzellent im Training und am Tag X rutscht immer die Hose. Ja.
Ja.
Schwierig, ja. Bei uns geht das nicht. Auf der anderen Seite ist eben gerade dieser Druck dann noch weg. Das ist auch nicht ganz schlecht.
Jetzt hast du schon gesagt, du warst ziemlich lange Profi. Ich nehme an, dass du auch im Verlauf der letzten Jahre halt ja, ein gewisses Einkommen halt mir generiert hast. Durch, weiß nicht, Sponsoringverträge, durch ja, Gewinne, Preisgelder, die du kassiert hast. Ich meine, das fällt dann auch wahrscheinlich weg. Was ist denn dann überhaupt, wovon wirst du leben in der Zukunft? Was ist der Plan?
Also wie viele andere Menschen auch, die eine gewisse Zeit hatten, um eben Geld zusammenzusammeln, habe ich das natürlich auch gemacht. Aber
also du hast das Geld gespart?
Genau, ich habe viel gespart und dann habe ich natürlich noch einen weiteren Schritt gemacht. Ich habe einen bayerischen Beamten geheiratet und das hilft natürlich auch. Da ist zwar das Gehalt nicht riesig, aber stetig und ja, es gibt einem auch eine gewisse Sicherheit. Und dann ist es ja so, also ich habe jetzt nicht vor, gar nichts zu machen. Kann mir natürlich schon sehr gut vorstellen, als Trainer tätig zu sein. Jetzt nicht unbedingt für Altersklassenathleten, das habe ich immer gesagt, das will ich nicht, weil mich das einfach nicht so befriedigt. Aber für Profis kann ich mir sehr gut vorstellen oder eben auch für Jugendliche. für den Nachwuchs und junge Leute. Und ich muss einfach nicht wahnsinnig viel Geld verdienen. Das muss nicht sein.
Und, grundsätzlich? Du brauchst nicht viel Geld, um glücklich zu sein? Oder?
Genau, das brauche ich nicht. Und dann, wie gesagt, es reicht mir, wenn ich einfach noch ein bisschen Einkommen habe. Und aber ich habe jetzt überhaupt keinen Stress. Und wie gesagt, da wird sich sicher.
Jetzt warst du als Profi, nehme ich mal an, warst du ja selbstständig.
Natürlich.
Das heißt, hast du im Verlauf der letzten Jahre irgendwie ja, Rentenansprüche erworben oder hast du so in eine eigene Rentenversicherung eingezahlt oder wie ist das?
Nein, wie alle Leute, wie gesagt, die Geld verdienen, musst du das halt dann irgendwie anlegen, ja, und das habe ich dann auch gemacht und ja, also wie gesagt, an der Front habe ich keine Probleme. Ich habe auch keine großen Ansprüche, also ich muss ich brauche keine Ferienwohnung am Gardasee und
kein Boot, kein Porsche.
Ich habe ein schönes Auto, aber
du hast ein tolles Fahrrad.
Ich habe auch schöne Fahrräder, ja, das ist auch sehr wichtig. Auch noch sehr viele übrigens.
Echt, wie viele?
Ich habe selbst aus meiner Zeit, bevor ich mit Stork zusammengearbeitet habe, was ja mittlerweile auch schon 6 Jahre her ist, habe ich immer noch Fahrräder, also besonders schöne Modelle habe ich aufgehoben. Und für die Rente, für jetzt, ja, dann bei 25 Grad und Sonnenschein, wenn keine Pollen auf der Straße sind und so,
kann man
da ausgeführt werden.
Oh, klasse. Das heißt, wie viele Räder hast du insgesamt?
Oh Gott, ich habe allein schon 2 Tandems, 2 Mountainbikes, 2 Zeitfahrmaschinen und bestimmt ja 3 Rennräder. Also ich habe einen ganzen Fuhrpark.
Das ist immer fast zweistellig.
Ja, mit denen von meiner Frau, von der Ina, sind wir schon im zweistelligen Bereich. Ja.
Wahnsinn. Könntest du deinen eigenen Bikeshop aufmachen.
Mm. Und im Haus sind noch dann viele Rahmen, also sind die Räder ausgeschlachtet.
Ja.
Viele Rahmen aus meiner Beginnerzeit, die hängen dann da an der Wand. Ja.
Cool.
Erinnerungen. Und unter anderem natürlich auch der Hawaii-Sieg-Rahmen und so. Ja, die habe ich alle behalten. Und das ist auch ein sehr schönes Wohnaccessoire.
Was ist das Erfolgsgeheimnis, dass du ja selbst 10 Jahre nach deinem Erfolg auf Hawaii immer noch so bekannt bist?
Na gut, zum einen habe ich natürlich nach dem Sieg, bin ich sozusagen auch mit Hilfe von Erdinger, meinem damaligen Hauptsponsor, sehr gut in den Medien präsentiert worden. Hm. Ich meine, ich will jetzt nicht über alle Maßen prahlen, aber ich hab einen Bambi bekommen. Das ist ein Medienpreis.
Ja, klar.
Ich bin der einzige Triathlet, der einen hat. Das war natürlich auch toll. Ja. Mhm. So viele von uns Triathleten stehen einfach nicht so im Fokus der Medien, wie ich das damals wahrscheinlich war. Dann habe ich den Fehler gemacht. Ich habe das nicht so benutzt, jetzt weniger im Sinne von, ich muss noch mehr Geld verdienen oder so, sondern eher im Sinne von noch ein stärkeres Netzwerk aufbauen, noch mehr Leute kennenlernen, sondern ich bin dann relativ schnell wieder zum Trainingsalltag übergegangen. Aber das war natürlich schon was Besonderes. Und dann hat es natürlich auch einen Vorteil, ganz banal, weil ich das ja nicht gemacht habe, um bekannt zu sein, aber zu der Zeit, ich habe lange Haare, einen Bart, das war am Anfang zumindest äußerst selten und ich laufe in der Badehose rum bei den Wettkämpfen.
Das, ja, das ist ein Markenzeichen.
Das sind natürlich Sachen, den Mann kann man leicht erkennen. Ja. Wenn du einen Triathlon-Anzug anhast mit 48 Sponsoren, wo jedes Jahr die Farbe wechselt, du hast kurze Haare, dann bist du halt auch nur einer von vielen. Das hat natürlich geholfen. Und dann denke ich auch, dass ich immer wieder doch das ein oder andere wirklich gute Rennen auch hatte. Und nach einer, sagen wir, etwas mageren Phase, ja, 2007, 2008, 2009 war ja nicht so gut. Und 2010 war dann schon wieder in Ordnung. Und ja, aber 2011 war dann nochmal der Frankfurt-Sieg. 2012 hatte ich nochmal ein ausgewogen gutes Jahr. Mhm. Das hat natürlich dann schon viel dazu beigetragen, dass es sozusagen, dass du das alles aufwärmst.
Ja, klar. Das heißt, welchen Best-Tipp könntest du an Sebi Kienle weitergeben? Ein Bart wachsen lassen, lange Haare.
Naja, der braucht es ja nicht. Der ist ja, also der steht ja einfach voll im Saft im Moment und ist im Zenit seiner Karriere.
Ja.
Das ist auch schwierig, weil ja jeder von uns anders tickt und anders ist. Und der Sebi, der macht jetzt erst einfach mal Rennen und versucht an der Spitze zu bleiben. Ich denke, du brauchst eine gewisse Gelassenheit, um mit dem Niedergang in Anführungszeichen umzugehen, denn immerhin der Aufstieg nach oben zum Hawaii-Sieg, der Weg ist schöner. So viel kann ich sagen, der Weg ist schöner. Man hat zwar weniger Bekanntheit, weniger Verpflichtungen und weniger Geld, aber du bist halt einfach ganz anders drauf, vom Körperlichen, vom Geistigen her. Und das ist natürlich der schönere Weg. Aber man ist nicht sein ganzes Leben lang Triathlet. Und irgendwann mal geht es halt zurück. Und wie gesagt, man muss das mögen. Der Niedergang ist halt schwieriger und da muss man eine gewisse Gelassenheit mitbringen.
Mal ein ganz anderes Thema. Und zwar kam letztens eine Pressemeldung raus, dass neben der Challenge Family nun auch Ironman in den Mittleren Osten expandiert mit 72.3 Rennen in Bahrain und Dubai. Wie beurteilst du diese Entwicklung?
Also ich bin kein Insider dieser Geschichte. Ich habe etwas geschmunzelt, als ich das gelesen habe. Ja. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie das gehen soll, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute so lange dorthin fahren. Die werden sich für ein Rennen entscheiden. Und ich denke, auch der Veranstalter wird sich für ein Rennen entscheiden müssen.
Ja. Gut, die Challenge lockt mit Geld, mit Preisgeld für die Profis.
Naja, das wird es beim 73 auch geben.
Ja, sicher, aber ist also, das Preisgeld bei der Triple Crown oder sogenannten Triple Crown Serie schon recht ordentlich?
Ja, also ich meine, klar, die $100.000 für den Sieg beim Bahrain-Rennen sind gut, aber man darf auch, das Ganze würde ich jetzt nicht überbewerten, es fällt relativ schnell ab und bei den anderen Wettkämpfen, also bei den designierten anderen Wettkämpfen in Dubai und im Oman, das ja jetzt nicht stattfindet, da hätte es ja deutlich weniger Preisgeld gegeben. Man sieht einfach ganz deutlich und die ganze Aktion mit dieser Triple Crown, das war sehr mit heißer Nadel gestrickt. Man ist sich da der Probleme nicht ganz bewusst gewesen, auf Seiten vom Scheich, glaube ich, die da auf einen zukommen.
Welche Probleme meinst du?
Organisatorischer Natur, was da eigentlich alles gemacht werden muss. Ich denke, dass die Challenge Crew sich extremst bemüht hat. Einer meiner guten Freunde hat dort auch mitgeholfen. Die Jungs haben wirklich hart und gut gearbeitet in Bahrain. Lief es ja auch dann sehr gut. Dort wurde auch ein gutes Rennen abgeliefert. Dubai war es dann nicht ganz so toll. Ja, das Oman-Rennen hat man ganz abgesagt, was ja auch schon ein Witz war, dass man das auf August angesetzt hat. Also wer schon mal auf der arabischen Halbinsel war, August ist nicht kein guter Monat für den Triathlon.
Weil zu heiß.
Viel zu heiß. Und wer fährt im August dorthin? Im August ist es bei uns ja auch schön.
Klar.
Und da fährt also niemand hin. Also wie gesagt, ich finde es auch bedauerlich, dass Ironman und Challenge da immer an dieselben Orte hingehen müssen. Ja. Der eine macht in Italien was, dann kommt der nächste, macht in Italien was. Anstatt dass man sagt, geht's doch mal dahin, wo noch kein Triathlon ist. Warum haben wir keinen Triathlon am Roten Platz in Moskau? Da gibt's keinen und da brauchen wir einen, denn da sind 200 Millionen Leute in Russland, die warten auf uns. Es gibt nichts. In Indien gibt's kein einziges Rennen. Ja. Warum nicht? Es sind 1,3 Milliarden Menschen, die warten auf uns.
Sicher.
In China gibt's Triathlon, aber gibt auch mal wieder jetzt da 73 irgendwo, aber auch im Verhältnis dazu, was da am Potenzial drin steckt, ist das halt alles Kindergeburtstag. Da finde ich, ist also noch genug Platz. Der Kuchen ist noch sehr, sehr groß. Und anstatt sich um die Krümel zu hauen, könnte man eigentlich dahin gehen, wo es noch Stücke gibt, da große. Mhm. Ich kann das auch, wie gesagt, ich finde das alles kleinlich, weil ich denke, wie gesagt, es gibt noch so viel, da warten noch Milliarden von Leuten darauf, vom Triathlon beglückt zu werden.
Ja.
Und das ist ja, sollte ja unser gemeinsames Ziel sein von allen, dass wir den Sport dahin bringen, wo er eben noch nicht ist.
Jetzt zum Abschluss des Gesprächs. Ich habe zuletzt oder vor kurzem auf Social Media eine Diskussion mitbekommen. Und zwar ging es dabei um deinen Oldschool-Style, Speedo und kurzes Top. Da war ein Facebook-User, der verzweifelt nach diesem kurzen Top halt mir von dir irgendwo gesucht hat im Internet, wo er das beziehen kann, wo er das kaufen kann. Hast du da einen Tipp?
Ich glaube, dass so ganz kurze Tops einfach von nirgendwem hergestellt werden. Das waren auch bei mir meistens dann zum Schluss auf jeden Fall einfach Maßanfertigungen.
Okay.
Wobei Maßanfertigung sich jetzt dramatisch anhört. Meistens wurde ein langes Top einfach kürzter, das dann ja gepasst
umgenäht.
Hat. Und aber die Badehosen zum Beispiel, die sind für mich gemacht worden.
Okay.
Ja. Sowohl jetzt von Castelli als auch vorher von anderen Sponsoren. Die sind für mich gemacht worden.
Ja gut, aber im Prinzip Badehosen gibt es auch im Sportladen hier um die Ecke.
Genau, Badehose kann man sich einfach kaufen.
Und dann einfach einen Top umnähen und...
Genau, beim Top das abschneiden. Wobei natürlich auch viele Leute sagen, das sieht affig aus. Ja. Man darf einfach nicht vergessen, ich habe diesen Stil nicht erfunden. Ich habe das einfach nur fortgeführt. Und wenn man sich alte Bilder ansieht von Dave Scott, Mark Allen, Thomas Hellriegel, sahen alle so aus.
Klar. basierend auf den Erfahrungen, die du innerhalb der letzten Jahre, Jahrzehnte gesammelt hast, welche Best-Tipps kannst du an die jungen Profi-Triathleten von heute weitergeben? Worauf sollten sie besonders achten?
Also ganz wichtig ist, die Grundschnelligkeit und das ganze Schnelligkeitstraining nicht zu vernachlässigen, auch wenn man auf die Langdistanz geht. Das ist sehr wichtig. Zweitens, ich empfehle, ein echtes Wintertraining zu machen, das sich deutlich unterscheidet vom Sommertraining. Nicht zu früh in die Saison einsteigen, triathletisch gesehen. Das sind sicherlich auch Fehler, die ich auch gemacht habe, zum Schluss. Viel zu viel unsinnig Rad gefahren eigentlich. Und kommt natürlich auch, das ist ja, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Ja, manchmal hat man einfach Notwendigkeit. Ne? Wenn ich zum Beispiel Abu Dhabi machen muss als Rennen, Anfang März, und ich muss 200 Kilometer Zeit fahren, dann muss ich leider auch schon sehr früh anfangen mit Radfahren, sonst wird das nicht gehen.
Klar.
Und, aber wenn man dieses Rennen eben nicht machen muss oder will, hat man mehr Zeit und kann das ein bisschen aufschieben und kann eher mehr andere Sachen pflegen.
Ja.
Also das ist vielleicht, dass man sich nicht ausbrennt, sonst wird die Karriere einfach nicht lang. Und 5 mittelmäßige Rennen sind sehr schön, wenn man dann 5x5er wird, aber ein großes, gutes bringt mehr.
Okay. Mhm. Und welche Best-Tipps hast du für Einsteiger, die in den Triathlon-Sport einsteigen möchten?
Grundsätzlich Entspannung. Wenn man das zum Spaß macht und dass das Leben, der Sinn ist ja, dass dieser Sport das Leben bereichern und verschönern soll, dann sollte man sich nicht zu viel Stress machen.
Okay.
Also wer jeden Tag um 4 aufsteht, damit er dann in der Früh noch 3 Stunden trainieren kann und dafür dann aber nur 5 Stunden schläft, der wird auch keinen Spaß dran haben und auch keinen Erfolg und wird es auch nicht langfristig durchhalten. Ich finde, man sollte versuchen, den Triathlon-Sport dann einfach in sein normales Leben gut einzubauen, so gut als möglich, sodass das eben nicht in Stress ausartet, sondern dass man Freude daran hat.
Okay, das heißt etwas entspannter und weniger Druck sich selbst machen.
Genau.
Jetzt kann man noch mal ganz kurz zu deinem Rücktritt. Kannst du dir wirklich nicht vorstellen, so später als Age-Grouper zum Beispiel bei Triathlon-Rennen, Ironman-Veranstaltungen, Langdistanzrennen teilzunehmen?
Wo wäre die Befriedigung für mich?
Na, ich meine, du könntest dich so wieder für Hawaii qualifizieren.
Ja, aber das bin ich sowieso. Also für Hawaii qualifiziert bin ich eh. Also ich müsste irgendwann ein Rennen wahrscheinlich finishen oder so. Aber
für immer und ewig bist du qualifiziert?
Ja, ich habe das also nicht als Profi, aber als Altersklassenathlet habe ich das Recht, normalerweise als Ex-Sieger zu starten.
Okay.
So, aber was habe ich davon, wenn ich war 14 Mal auf Hawaii, ich habe gewonnen und ich habe den Aufstieg mitgemacht und Top-10-Platzierungen produziert. Und wenn ich mich jetzt als Altersklassenathlet irgendwann in den Start stelle und dann, was weiß ich, Leute aus meiner AK besiege, die einen normalen Beruf haben, das ist für mich unbefriedigend. Weil natürlich bin ich besser als die. Ich habe 22 Jahre lang Leistungssport gemacht. Jetzt kommt da einer, der hat mit 28 schwimmen gelernt, Graulschwimmen. Und der arbeitet 40 Stunden, der wird nie eine Chance gegen mich haben, wenn ich solide vorbereitet bin.
Ja.
Denn ich bringe einfach ein ganz anderes Paket mit.
Klar.
Und ich wahrscheinlich schwimme ich schon allein erstmal 10 Minuten mindestens schneller als der, wenn der talentiert ist. Ja, ja, also sehr schwierig. Ja. Und das ist für mich einfach nicht befriedigend. Und da mache ich ehrlich gesagt lieber was anderes und schaue mir was anderes an.
Jetzt ist dein Sohn etwas mehr als ein Jahr alt. Was ist, wenn er so in 15, 16 Jahren auf Papa Fares zugeht und sagt, ich will jetzt auch Triathlet werden?
Eigentlich will ich das nicht, denn der wird sich bei allem und jedem natürlich immer anhören müssen, dein Vater. Und nicht nur der Vater, auch die Mama. Ja?
Klar.
Beides Ex-Profis und das ist sehr schwierig. Ich würde eigentlich davon abraten. Vor allem, ich weiß auch, was dazugehört und was man haben muss, um ein guter Triathlet zu sein. Mhm. Und ehrlich gesagt, mir wäre lieber, würde einen anderen Sport. Einen, wo ich einfach Fan sein kann und nicht blöd daherreden muss. Ja, das wäre mir ehrlich gesagt viel lieber, wenn er, was weiß ich, Football spielt oder Kampfsport macht oder so, wo ich einfach als Depp an der Seite sitzen kann und sagen kann, blöd daherreden kann, ja, aber einfach nicht irgendwie besserwisserisch, sondern einfach nur Fan,
okay.
Fan sein darf.
Prima, Fares, dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Es war mir eine große Ehre heute, dich hier bei uns im Studio zu haben. Bleib wie du bist. Ich wünsche dir als auch deiner Familie alles, alles Gute. Bleib gesund und ich wünsche dir eine tolle Zeit mit deiner Familie. Genieß sie, weil die Kleinen werden so schnell größer und auf einmal sagen so, lass mich in Ruhe und ich will alleine spielen. Und deswegen genieß sie. Soll es bei dem einen Kind bleiben oder denkt sie noch an ein zweites?
der Produktionsprozess ist schon wieder gestartet.
Okay. Ich hätte noch einen Doppelsitz-Kinderwagen im Angebot. Also wenn ihr einen braucht, dann sagt Bescheid. Cool. Also vielen, vielen Dank nochmal für das Interview und bin gespannt, wie es bei dir weitergeht.
Danke.
Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.
Der Ironman-Weltmeister, Ironman-Europameister, Bambi-Gewinner, Buchautor und Familienvater Fares Al-Sultan war mein heutiger Gast. Dieses Interview wurde euch mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sport Promotion, dem Ausrichter zum Beispiel des Chiemsee-Triathlons oder auch des Sixtus-Alpen-Triathlons am Schliersee präsentiert. Checkt dazu einfach www.wechselszene.com. Ich hoffe, das Interview mit Fares hat euch gefallen und wenn ja, dann würde ich mich sehr über zahlreiches Feedback und viele Kommentare zu dem Interview mit Fares auf meiner Website www.triathlon-podcast.de, über jede Menge Daumen hoch auf Facebook, über neue Follower auf Twitter unter @triathlonpod sowie auch nicht zu vergessen jede Menge Bewertungen auf iTunes ganz, ganz riesig freuen. Denn vielleicht schafft es ja Triathlon Podcast mit eurer Hilfe in die Top 10 der iTunes Charts in seiner Kategorie. Und selbstverständlich freue ich mich natürlich auch darüber, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei seid. Also bis dahin, bleibt sportlich, euer Marco.